Gibt es jemand, der des Lesens mächtig ist?
Nein.
Ob jemand das vorlesen, das mache ich natürlich auch. Also, meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemand schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denkt nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Jetzt wollen wir einsteigen in diese ersten Zeilen hier. Freude zuvor, haben wir ja das letzte Mal gehört. Und so ist der ganze Brief eigentlich überschrieben. Auch wenn jetzt hier die Überschrift heißt von der hohen Kunst der Anfechtung. Man könnte auch sagen, Seligkeit zuvor. Selig ist, wir kennen das ja, die Makarios, ja. Glückselig ist, er meint, Gratulation, deinem gelingt das Leben. So müsste man eigentlich übersetzen. Gratulation, ja jetzt wem? Und jetzt müssen wir einfach sehen, die ersten 8 Verse enden eigentlich bei Vers 12. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Wir merken, das ist so eine Klammer um diese ersten 8 oder 12 Verse. Zuerst Freude in der Anfechtung und dann selig, wer diese Anfechtung erduldet. Seligpreisungen, Gratulationen, wir müssen sie erst einmal aus alttestamentlicher Sicht sehen. Wenn wir über Seligpreisungen uns unterhalten, dann ist uns ja in erster Linie einmal die 8 aus der Bergpredigt am Anfang. Die kommen uns gleich in den Sinn. Wir haben in der Offenbarung 7 Seligpreisungen, aber es fängt im Alten Testament schon an. Ich will hier nur mal einige nennen, dass man da schon mal so einen kleinen Geschmack bekommt. Ja, denen gelingt das Leben. 5 Gratulationen. Die erste: Wer in Gottes Gegenwart lebt, Psalm 65, 5, wohl dem, den du erwählst und zu dir lässest. Das meint das Alte Testament, wenn wir in Gottes Gegenwart leben. Wir sind umschlossen von Bergen Gottes, will ich es mal so sagen, Psalm 121, ja, wo gucke ich hin? Oh, viele Berge. Aber wir haben Berge, die auch zum Schutz uns dienen. Gleichsam die Güte Gottes als ein Berg sich vorstellen, der um uns herum ist. Wer in der Gegenwart Gottes ist, ist ummantelt, umschürzt von den Bergen, geschützt in Zeit und Ewigkeit. Und dem kann man sagen, Gratulation. Eine zweite, ich habe 5 gefunden, die wollen wir ganz kurz uns anschauen. Zweite, die Vergebung, die in Gottes Vergebung leben. Psalm 22, Vers 2, wohl dem, dem die Sünden vergeben sind. Wir gratulieren normalerweise denen, die etwas geleistet haben, die irgendwo vorne stehen, die was gut gemacht haben, die was geschafft haben, dort an der Geburtstag. Nun, dem gratulieren wir doch herzlich. Hier wird nicht denen gratuliert, die etwas geleistet haben, sondern denen, an denen Gott etwas Großes geleistet hat. Vergeltung ist die größte Leistung Gottes, der größte Erfolg, den wir überhaupt haben können. Und wenn man das so in der Seelsorge immer wieder hört, ja, dann merkt man etwas, wenn Vergebung zugesprochen werden kann. Eine Frau, die abgetrieben hat, sie bekennt das in der Seelsorge, man ihr dann zusprechen kann, auch diese Sünde ist dir vergeben, weil Jesus mit seinem Blut am Kreuz Frieden gemacht hat. Etwas Größeres gibt es nicht. Und wenn wir auf der Straße sind und die Leute dann reden, was weiß ich wohin, dann sage ich, Moment, zwei Punkte sind doch das Ausschlaggebende, auch bei Ihnen. Wohin mit meiner Schuld? Keiner hat eine Antwort auf die Frage der Schuld. Das ist es. Wunderbar, was Gott hier geschaffen hat, einen Müllabladeplatz für alle meine Sünde und ich muss sie nur rausrücken. Das ist das. Wir haben ja immer wieder so diese Strategie, Sünde, kannst du nicht sagen, Mensch, man verliert Sicht beim anderen, bloß nicht. Also unter den Teppich kommen. Und dann irgendwann kommt das Ding hervorgerollt. Gerade dann, wenn man denkt, jetzt hast du irgendwie alles total vergessen, sauber. Nein, dann kommt diese Schuld und Sünde auf einmal vor. Und dann wird es oft viel, viel unangenehmer, als dass man sie vorher aus hätte räumen können. Vergebung. Das Wunderbare, dass Jesus Christus uns unsere Schuld vergibt. Und das ist nicht nur ein bisschen psychologischer Schnack, das war komm, Kopf hoch, ist nicht so schlimm, sondern dann weiß man, wenn es im Kolosser 1 heißt, ja, er hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes, dann weiß ich auch, diese Schuld ist weg. Ich habe viel geklaut früher. Weißt du, und wenn du dann ins Kaufhaus gehst mit Packtaschen voll, du das Zeug geklaut hast und dort auf den Tisch legst, das macht man nicht gerne. Weißt du, wie ich dann raus war? Ich hatte es nachträglich alles gekauft. Dann wusste ich, diese Schuld ist jetzt weg. Nicht nur so ein bisschen, ja komm, denke ich nicht mehr dran, sondern diese Schuld ist weg. Da spricht keiner mehr drüber, vor allen Dingen in der Ewigkeit nicht. Das ist eine Befreiung gewesen. Ich bin mindestens 5 cm über dem Boden rausgeschwebt, können wir fast sagen. So ist das. Aber die Schuld, nicht? Gottes Pädagogik ist eine ganz andere. Wir sagen mal, oh, komm, zudecken, ist nicht so laut, verschreckt Leute. Ja? Nein, Gott sagt, wir wollen es aufdecken. Und dann decke ich mit meinem Blut das zu. Wunderbar, dass das hier letztendlich auch in dem Psalmen schon mit Gratulation versehen ist. Ein drittes in Gottes Hausleben. Psalm 84, 5. Wohl denen, die im Hause Gottes wohnen. In Schlesien ist im Juni 46 Gerhard Hauptmann verstorben, der große Heimatdichter. Und die letzten Worte, die er wohl herausgebracht hat, die man noch hören konnte, war: Bin ich in meinem Haus? Bin ich in meinem Haus? Das ist doch nichts, wenn man nicht sagen kann, ich bin im Haus Jesu. Diese Martini-Gemeinde, die Bibelstunde, dort, wo du deine stille Zeit machst, das kann das Haus Gottes sein. Wunderbar, wenn man das sagen kann. Die Mutter von Heinrich Kemmler, sie im Sterben lag, sagte dann, jetzt geht's nach Hause. Wunderbar, dass wir nicht in ein abgrundloses Dunkel und Tief hineinstürzen, sondern, und das ist es, bin ich in meinem Haus. Wer im Haus Gottes lebt, dem können wir gratulieren. Psalm 84,5. Das vierte, die in Gottes Furcht leben, denen ist zu gratulieren. Psalm 128,1. Wohl dem, der den Herrn fürchtet. Das ist jetzt keine Angst, aber es ist eine Ehrfurcht vor Gott. Wie oft hört man da so schnoddrig, hey Jesus. Und dann kriege ich immer so ein bisschen Beklemmung, weil ich denke, Mensch, die ersten Christen sind sofort auf die Knie gegangen. Da war nicht Schunkeln angesagt, sondern da war nur eines, das ist der Herr. Und vor dem gehe ich auf die Knie. John Knox, der schottische Reformator, von dem hieß es, er fürchtete Gott so sehr, dass er keinen Menschen fürchtete. Und die englische Königin hat mehr Angst vor seinen Gebeten gehabt, als vor allem anderen. Ein letztes noch, eine alttestamentliche Seligpreisung. Wer in Gottes Gesetz lebt, Psalm 119, Vers 1, wohl denen, die im Gesetz des Herrn wandeln, Psalm 1 ähnlich. Es geht jetzt nicht um die minutiöse Erfüllung. Wir können auch jetzt nicht Gesetz und Evangelium hier besprechen. Das wäre zu weit geführt. Aber es gibt uns eine Freiheit nach rechts, links, oben und unten. Das Gesetz Gottes, eine Leitschnur. Wie können wir unser Leben mit Gott und mit dem Nächsten so gestalten, dass es nicht zum absoluten Fanal wird. Das sind die Seligpreisungen im Alten Testament. Und jetzt haben wir natürlich die Matthäus 5, die 8 Seligpreisungen, die geistlich Armen. Und jetzt kommt hier der Jakobus und mein erster Punkt, der große Schock. Das ist doch einfach. Er sagt, glückselig, Gratulation dem, der die Anfechtung erduldet. Anfechtung heißt hier im Griechischen Versuchung, Prüfung. Wir denken an Abraham, ja? Spurgeon schreibt dazu, kein anderer hätte nach 9 Prüfungen Moria die Opferung des Sohnes tun können. Nur Abraham. Und so sehen wir, dass die Anfechtung ein ungeheures Ziel hat. Ich möchte das einfach nachher noch ein bisschen entfalten. Es gibt mancherlei, steht hier, mancherlei, verschiedenartige, vielgestaltige, sie sind bunt. Ja, wie man auch übersetzen könnte. Sie sind bunt, so dass einem manchmal zu bunt wird. Ja, Anfechtungen kommen aus verschiedensten Richtungen. Da gibt es die Umstände. Das ist die eine Richtung. Man versteht es überhaupt nicht. Man steht morgens auf, hat sich sogar noch in so stillen Zeit bequemt. Herr, da muss ich ja dankbar sein. Und dann gebetet, alles dem Herrn für den Tag übergeben. Und dann rennt man raus. So, das Wetter ist nicht so doll. Schirm hat man vergessen. Und dann fährt der Bus nicht. Ja, so ein Pech. Und dann fängt es zum Schütten an. Und man steht dort an der Haltestelle. Dann kommt man pudelnass in die Firma. Und dort geht es doch gerade weiter. Ja, obwohl man... Sekretärin ist krank, ja, und man wird selber nervös, man wird angegoscht, man goscht zurück. Ach, wir kennen das alle. Und das gibt eins zum anderen. Diese Tage, diese Stunden sind zu durchleben. Anfechtungen, die plötzlich irgendwo von rechts kommen, ohne sich angekündigt zu haben. Und da wird doch deutlich, was in unserem Herzen ist. Oder sie kommen von anderen Menschen. Der eigene Sohn steht nicht auf. Man hat ihm ja immer wieder gesagt, Disco, kannst du machen, aber morgen um 6 Uhr aufstehen, du musst ins Geschäft. Und jetzt schläft er um 8 Uhr noch. Was kann einem das an die Gurgel gehen? Im Geschäft steht es eh nicht gut. Oder eine andere Anfechtung. Es gibt solche, die ihren Glauben leben. Die gehen in den Gottesdienst und zur Bibelstunde. Die leiden darunter, dass sie das alles allein tun müssen. Wie gerne hätten sie jemanden dabei, der da mitgeht. Anfechtung, die durch das Alleinsein kommt. Unendliche Anfechtung. Liebe Freunde, wir könnten ja weitermachen. Jeder könnte jetzt hier so seine Anfechtungen, seine Nöte ausschütten. Und da wird der Raum gar nicht Platz genug haben. Das ist doch die Realität. Und es kommen auch die Anfechtungen nicht nur von anderen, von außen. Sie kommen auch aus mir selber heraus. Unerklärlich aus der Tiefe. Weißt du, was Luther über sich selber sagt? Ich bin ein alter, dreckiger Madensack. Ja, dieser Luther, dem wir so viel zu verdanken haben, der sagt das über sich selber. Und dann bricht auf einmal diese Tiefe in unserer Seele auf, die dunklen Gedanken, und am schlimmsten ist ja nachts, wenn man um 3 aufwacht und kann nicht weiterschlafen. Was hat man dann für bohrende Gedanken und denkt manchmal, ach, Herr, ich halte es gar nicht aus. Wie ist das beim Gebet, der angefochtene Glaube im Gebet? Da will man beten, Telefon klingelt. Da will man beten, dann kommen einem die Gedanken, ach, ich muss ja das und das noch einkaufen. Dann ist man vielleicht beim Bibellesen, haben wir oft erlebt, den Kindern. Gerade wenn man Bibel hinsitzt und Bibel lesen will, klingelt das Telefon. Das schellt an der Schell, also sprich an der Haustür. Und da kommt irgendeiner und fragt was wegen den Kindern. Ja, so ist es eine angefochtene Sache. Auch bei der Predigt nicht, man schweift auf einmal ab, denkt, huch, wo ist er denn jetzt? Ich bin schon gar nicht mehr dabei. Das sind doch die Anfechtungen, die wir auch im Glauben haben. Oh ja, in das alles kann man hineingeraten. Und jetzt sagt uns dieser Jakobus aber in einer unverblümten Weise, du sollst meine Freude sein. Eitel Freude, sagt er. Achtet es für eitle Freude. Achtet es für meine Freude, wenn ihr in diese Anfechtung kommt. Das ist nichts Anormales. Wenn natürlich Sünde da ist, dann ist das Grund der Anfechtung. Kein Thema, das muss ausgeräumt werden. Aber wenn wir ganz normal in unserem Alltag uns befinden, ohne dass uns jetzt das Große über die übers Genick hinten gebrochen ist, dann sind die Anfechtungen da. Aber hier sagt uns dieser Jakobus, du sollst meine Freude sein. Und wir merken, das ist eine Spannung, in der wir da jetzt drin sind. Die widrigen Umstände morgens im Betrieb, du sollst meine Freude sein. Dann die Anfechtung mit dem Nächsten, die nicht mitziehen. Du sollst meine Freude sein. Da ist vielleicht ein negatives Ding in meinem Leben. Herr, du sollst meine Freude sein. Fast müsste man ja hier aufhören, weil die Aussage so gewaltig ist, dass wir es gar nicht so richtig fassen können. Aber gleichsam so, jetzt müssen wir es uns richtig so vorstellen. Als träte zwischen diese Anfechtung und mich die Gestalt Jesu Christi. Dann verstehen wir es hier richtig. Und er sagt, was hast du denn? Nichts kann dich doch von mir scheiden. Nichts geschieht ohne meine Zulassung. Schau, all diese Anfechtungen müssen erst einmal an Jesus vorbei. Wir haben es immer nur mit Jesus zu tun. Das müssen wir uns einmal deutlich buchstabieren. Das sind keine Zufälle, Schicksalsschläge oder die Sterne standen ungünstig, sondern wir haben es immer nur, wenn wir mit dem Jakobusbrief eine Woche jetzt unterwegs sind, wir haben es immer nur mit Jesus zu tun. Herr, du sollst meine Freude sein. Und wir merken, da kriege ich auf einmal einen anderen Blick auf diese ganzen Anfechtungen, die uns hier, manchmal der Teufel, aber auch sonst, manchmal wir uns selber und die Menschen uns entgegenwerfen. Das ist der erste Punkt, der große Schock. Ja, wir hätten ja gesagt, dass es anders anfängt. Nein, jetzt kommt die große Frage nach dem großen Schock. Warum kommt es denn? Warum kommt denn die Anfechtung? Warum wird das überhaupt zugelassen? Warum muss ich Prüfungen erleiden? Wäre das nicht besser? Gott hätte sie überhaupt nicht installiert. Ist das nötig? Gibt es da eine plausible Antwort? Liebe Freunde, an dieser Stelle müssen wir uns mal wieder einen Schüler vergegenwärtigen. Es sind ja immer wieder die Ansätze, Schule ohne Noten, ja, und so weiter, wo ich nur sage, au, 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 da kommt nichts bei raus. Und genauso ist es, eine Schule ohne Klassenarbeit, eine Schule ohne Tests, ein Studieren ohne Examen, wenn man gleich vielleicht in die Wiege noch reinlegt, Hochschulbescheinigung, ja, kannst du selber ausfüllen, da kriegst du den Magister gleich noch mit oder einen Bachelor, ja, zur freien Verfügung ausfüllen, ja. Was wäre das für ein Glück? Nein. Diese Gratulation wird dem versprochen, der auf der Erde Leid und Anfechtung durchmacht. Prüfungen und Anfechtungen müssen sein. Das habe ich mir ganz dick unterstrichen. Prüfungen müssen sein. Junge Leute kommen nicht weiter, wenn man ihnen alle Schwierigkeiten aus dem Weg räumt. Dieses ist ja ähnlich, du gehst in die Muckibude, nicht? Und dann stehst du da und sagst, na ja, ich hätte gerne da so ein bisschen Päckchen, man kann ja auch Testosteron-Derivate nehmen und so weiter, geht ja auch alles, das wächst dann alleine, also hat man nicht so die Schwierigkeiten, natürlich nach einigen Jahren streikt die Leber, kann ich dir garantieren, ja. Und da wird er sagen, du, also da musst du jetzt ran, musst dir aufbauen, kleines Gewicht, hohe Wiederholungszahl, da sind wir dabei. Und wenn du dann noch ein bisschen mehr haben möchtest, musst du die Wiederholungszahl steigern und das Gewicht ein wenig erhöhen. Das sind alles Belastungen. Ich würde sagen, Anfechtungen, die der Körper zu ertragen hat. Superkompensation, also ein Muskel, der nicht benutzt wird, baut ab. Hast du mal 14 Tage, 6 Wochen einen Gips dran, wirst du sehen, alles Spargel, ja? Ganz dünn und dürr und da muss man erst wieder aufbauen. Im Glauben ist doch das genauso. Gott testet unseren Glauben nicht, um uns kaputt zu machen, sondern um uns zu stärken, um uns voranzubringen. Das ist das Ungeheuerliche. Drei Arten, Krummacher sagt das, drei Arten von Glauben gibt es. Der erste Glaube entsteht, wenn man zum Glauben kommt. Oh, da gibt es viel zu gucken, viele Goodies, da passiert auf Gebet gleich, oh, alles gut, und man denkt, ha, Mann, ich bin im siebten Himmel. Und dann nimmt Gott das einfach weg. Man betet, tut sich nichts, man betet noch mehr. Ja wie, was ist mit Gott los? Da soll man auf das Wort vertrauen. Und die dritte Stufe des Glaubens, wo er uns hinführen möchte, ist das, was Abraham erlebt hat. Wieder alle Hoffnung, auf Hoffnung hin vertrauen. Gott hat gesagt, 100 gibt's nicht. Sarah, 90, wir können ja rechnen, ja. Also, schon lang Menopause und so weiter, ist alles schon erledigt. Da gibt's doch gar nichts. Dann fällt ihm diese Sache mit der Hagar ein. Oh, aber nein, Gott streicht alles durch. Der Glaube, der wieder alle Hoffnung auf Hoffnung hin vertraut, dass Gott sogar imstande ist, von den Toten, Hebräer 11, von den Toten aufzuerwecken. Das ist das, was am Ende herauskommen soll. Und das passiert nicht so, wenn wir nur in der Gegend rumspazieren, sondern da braucht es viele Schläge, Tiefgänge, wo wir unten durch müssen, aber dann festhalten. Wir sollen keine ABC-Schützen im Glauben bleiben, sondern zur Reifeprüfung letztendlich hindurchkommen. Ist ja schon wunderbar, wenn einer schon mal studiert hat und dann hat er seine ganzen Scheinchen und dann sagt das letzte Semester, oh, jetzt habe ich mal Zulassung für die Prüfung. Ja, oh, da strahlt man ja schon, wenn man alles hinter sich hat. Aber die Prüfung kommt noch. Und genau das ist das, was hier auch ein Stück weit deutlich wird. Ja, wir sollen uns durch die Prüfungen weiterbringen lassen. Deswegen kann auch Jakobus sagen, Freude zuvor. Wenn das nicht der Fall wäre, dann müssten wir sagen, oh, dann müssen wir möglichst ungeschoren hier durchkommen. Vers 3, die Geduld nicht auszubüchsen. Das ist hier gefragt. Ich hatte es vorhin schon gesagt, nicht? Ich bin im Französischen nicht ganz so prall gewesen. Da war auch schon mal die 6 drunter gestanden. Ja, ich hätte auch einen Bettel hinschmeißen können. Nein. Weiter hindurchgehen. Das ist hier angesagt. Liebe Freunde, wir können doch aus den Prüfungen nicht einfach davonlaufen wie so ein dummer Schüler. Und das ist auch für unsere Kindererziehung das Wichtigste überhaupt, die Kinder anzuleiten. Wenn Klavier gespielt wird, dann machen wir es weiter. Außer man merkt wirklich, da hat es zwei linke Hände. Wenn ich im Sportverein bin, dann machen wir weiter. Dann kommt nach einem halben Jahr, oh, der Trainer ist blöd und die Mitschüler sind doof und oh, alles kommt dann, fällt dann übereinander. Nein, durchhalten. Und das muss man lernen. Das ist ein Lernprozess. Wir sind immer geneigt um die Hindernisse herum, aber nicht drüber weg. Ja, das ist es. Der Tiefgang des Glaubens wird nur erreicht, wenn wir zu diesem vollkommenen Guten durchhalten. Und das ist die Geduld, um die hier unser Jakobus uns anmahnt, sagt, ja, die Geduld, die brauchen wir. Den Text reinfahren, ja. Geduld wirkt, der Glaube wird bewahrt. Das ist es. Und Geduld, gell, das ist im Griechischen ein einfaches Wort. Und da wird es einem gleich deutlich. Geduld heißt Hypomone, darunter wohnen. Ist einfach gut. Hypomone, ich wohne darunter. Das ist nicht angenehm, das sei ja bloß die Füße, wenn ich rausgucke. Ja, das ist auch manchmal nicht mehr nötig, aber darunter wohnen bleiben, das ist das. Wie packe ich es an? Und jetzt kommt der dritte Punkt. Wir sind ja alle Angsthasen, wollen davon springen. Ja, es ist auch ganz klar, wir lieben das nicht, angefochten zu sein. Wer unter Weisheit mangelt, der bitte. In diesem schlichten Wort liegt eine große Anweisung, die uns durch diesen ganzen Brief hindurchführt. Der Jakobusbrief ist gleichsam eine Gebetsanleitung. Herr, du siehst da meinen Mangel. Gib mir Weisheit, das in rechter Weise zu tun. Jakobus sagt, der keinen Weg vor sich sieht, der nehme sich zusammen. Stimmt? Der reiße sich am Riemen, der gucke doch, dass er gut davonkommt. Nein, nein, nein. Der sagt, wer keinen Weg sieht, der bitte. Das ist das Zauberwort. Bitte, liebe Freunde, bei Klassenarbeiten und Tests ist völlig unwichtig, was man anhat. Aber hier ist es wichtig, dass wir das Kleid der Bitte anhaben. Das Bitten, er schreibt es ja auch hier, ja, der Bitte Gott um diese Weisheit. Was Weisheit ist, steht, und da möchte ich nicht vorgreifen, es ist keine weltliche Klugheit. Unsere weltliche Klugheit, die geht ja so, wie du mir, ich dir noch so viel Dollar. Ja, also du hast einmal, ich dir zweimal. Ja, dann gehen wir so richtig einen drauf und dann, ah, tut das gut, ja. Aber die biblische Bewältigung, die biblische Klugheit und Weisheit steht in Jakobus 3. Ist gelinde, die Liebe ist da, das tragende Element. Ja, und da sind wir schnell am Ende mit unserem Latein. Deswegen, Herr, gib uns Weisheit dem komischen Nachbarn. Da ist wieder ein Familienfest und ich kann die Tante Minna und den Onkel Hans und wer noch da alles auftaucht, im Leben nicht leiden. Gib mir Liebe dafür, Weisheit, ihnen zu begegnen. Das ist doch das Wichtige. Auch in der Kindererziehung. Mann, wie soll ich denn meine Kinder erziehen? Soll ich sie nur lieben? Soll ich nur draufdreschen? Was mache ich denn? Herr, gib mir Weisheit, jedes Einzelne so zu behandeln, wie es nötig ist, dass es auf dem Weg zu dir, dass ich da nicht ein Hindernis bin, sondern dass sie vorankommen. Ich schaue schon mit, ich mache auch kürzer. Wer auf den Weg Jesu tritt, der wird immer wieder diese Prüfungen hinunter erfahren. Der Weg Jesu, jetzt muss man sich's mal überlegen, deswegen auch das Bitten. Der Geist Gottes, der Jesus nur ans Kreuz gebracht hat. Gott Martin, der Liederdichter, sagt, Christus, Jesus wird nicht aufbewahrt für Nazareth, wird nicht aufbewahrt für Ägypten, sondern er wird aufbewahrt für das Kreuz. Und dieses Kreuz bedarf viel Weisheit. Herr, was hast du mit meinem Kreuz vor? Wo stehe ich dir im Wege? Wo willst du mir durch das Kreuz etwas sagen? Wir sind alle mal Kreuzflüchtige, stimmt's? Ha, kann doch jeder, ich der Erste, ja. Aber dieser Kreuzweg, ohne diesen Kreuzweg gibt es kein Christentum. Und auch all diese Halleluja-Rufer da, jetzt an Schülern, ehemaligen, höre ich dann, ja, ich werde da in so einer Gruppe, wo sie nur noch Halleluja singen und so weiter. Dann sage ich, ja, das werden wir einmal. Aber jetzt kann ich doch nur noch sagen, Herr, Kyrie eleison, erbarm dich, Herr Jesus, dass ich dir nicht noch eine große Schande mache in meinem ganzen Leben, mit meinem buckligen Charakter und mit dem, was mir so furchtbar schwerfällt und wo ich gar nicht klarkomme. Und dann kommen auch die Zweifel. Merkst du das? Das ist so ein Rattenschwanz. Wenn ich diese Anfechtungen nicht biblisch bewältige, dann kommen die Zweifel. Ein Thomas hat seine Zweifel natürlich vorgetragen. Und es ist ja nicht so, dass wir das nicht dürften. Aber wir müssen uns zurechtbringen lassen. Diese Zweifel sind nicht das, wo Jesus stehen bleiben möchte. Er möchte uns zur Gewissheit bringen. Und hier gibt es auch in Sachen Weisheit nie Minderbegabte, sondern nur Weise, wenn wir darum bitten. Herr, gib mir das rechte Maß, gib mir die rechten Worte. Herr, du siehst, ich sitze hier in der Patsche. Und Gott macht auch keine Vorhaltungen, gell? Wenn wir ja jemanden haben, der schon zum fünften Mal kommt. Ich krieg das nicht hin. Ja, ich denke da so an manche Personen mit dem PC. Ja, wie geht denn das nochmal? Und da sage ich, ich habe schon 100 Mal gesagt, aber. Und dann nicht die Geduld verlieren. Ja, Gott schilt uns nicht. Und wenn wir zum 200. Mal kommen und sagen, Herr, ich habe es noch nicht verstanden, gib mir doch nochmal eine extra Lektion. dann wird er uns doch das auch geben. Das ist doch das Wunderbare, dass wir hier die Weisheit bekommen, die wir brauchen. Er kann. Ihm ist nichts unmöglich. Also, gell, wenn wir immer so mit unseren Möglichkeiten und Unmöglichkeiten spielen, bei ihm gibt es das nicht. Er kann sofort und alles vollkommen geben. Und wenn er es nicht macht, dann nur deswegen, weil es ein viel besseres, ein höheres Ziel zu erreichen gilt, als wenn wir gleich, soll ich sagen, den roten Teppich ausgebreitet hätten und darüber stolzieren könnten. Jetzt wollen wir noch mal ganz kurz die Zusammenfassung. Welche Aufnahmebedingung hat dieser Jakobus für die Hochschule der Anfechtung? Soll ich noch einen kleinen Zettel rumreichen, noch mal einen kleinen Test? Nein, machen wir nicht. Also ganz einfach, der Glaube ist letztendlich, der Glaube an Jesus ist die Aufnahmebedingungsvoraussetzung, dass wir in diese Hochschule der Anfechtung, wenn ich es mal so nennen darf, hineingehen können. Welche Lehrfächer haben wir? Der Lehrer, den kennen wir nur auch und dann, wie lange gedauert es. Also die Lehrfächer in dieser Hochschule sind nicht so zahlreich wie an der Uni, muss ich auch sagen. Wir haben drei habe ich gefunden. Die Geduld, das ist das erste Lehrfach. Und das ist ein großes Kapitel. Ja, Jakobus entfaltet das ja. Und wenn wir das jetzt so sehen, diese ganzen fünf Kapitel von Jakobus, dann werden wir es alles unter diesem Gesichtspunkt sehen dürfen. Geduld, dann das zweite Lehrfach, die Weisheit, und das dritte Lehrfach, die Bitte, das Beten. Und da haben wir alle mal Grund zur Nachhilfe. Welcher Lehrer ist das? Es gibt nur einen Lehrer, das ist der Herr Jesus. Werden wir aus dieser Schule irgendwann entlassen? Nein, lebenslanges, fächerübergreifendes Lernen. Das ist eine ganz moderne Methode des Lernens. Ja. Dass hier viele Fächer, diese drei Fächer ineinander greifen, das ist ein fächerübergreifendes Lernen. Und auf diese Weise haben wir jetzt so einen klein wenig Einstieg bekommen in die ersten 8 Verse dieses Jakobusbriefes. Ich möchte jetzt einfach mit einem Gebet noch schließen. Ja?